Gemeinde, ich lese den Predigtext, der steht in der Apostelgeschichte und zwar Kapitel 23, die Verse 12 bis 35. Als es Tag wurde, rotteten sich einige Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung machten. Die traten zu den Hohepriestern und Ältesten und sagten, wir haben uns mit einem Fluch verschworen, nicht zu essen, bis wir Paulus getötet haben. Tut ihr nun mit dem Hohen Rat, dem Oberst, kund, dass er ihn morgen zu euch führen soll, als wolltet ihr ihn genauer verhören. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, bevor er zu euch kommt. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus vom Anschlag hörte, ging er in die Burg und berichtete es Paulus. Paulus aber rief einen der Hauptmänner zu sich und sagte, führe diesen jungen Mann zum Oberst, denn er hat ihm etwas zu sagen. Der nahm ihn, führte ihn zum Oberst und sagte, der Gefangene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Da nahm ihn der Oberst bei der Hand und führte ihn beiseite und fragte, was ist es, was du mir zu sagen hast? Er sagte, die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du morgen Paulus vor den Hohen Rat bringen lässt, als wollten sie ihn genauer verhören. Du aber trau ihnen nicht, denn es lauern mehr als 40 Männer von ihnen auf, die sich verschworen haben, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn getötet haben. Sie sind bereit und warten auf deine Zusage. Da entließ der Oberst den jungen Mann und gebot ihm, niemanden zu sagen, dass er ihm das mitgeteilt hätte. Er rief zwei Hauptmänner zu sich und sagte, macht 200 Soldaten bereit, um nach Caesarea zu ziehen, dazu 70 Reiter und 200 Schützen, auf die dritte Stunde der Nacht. Haltet Tiere bereit, um Paulus draufzusetzen, und ihn behütet, zum Statthalter Felix zu bringen. Und er schrieb einen Brief, der lautete so. Claudius Lysias, dem edelsten Statthalter Felix, seinen Gruß. Diesen Mann hatten die Juden ergriffen und wollten ihn töten. Da kam ich mit den Soldaten, entriss ihn von ihnen und erfuhr, dass er ein Römer ist. Als ich die Ursache erfahren wollte, weshalb sie ihn beschuldigten, führte ich ihn hinunter vor den Hohen Rat. Da fand ich, dass er wegen Fragen ihres Gesetzes beschuldigt wird, aber keine Anklage hatte, die den Tod oder Fesseln verdient. Und weil vor mich kam, dass einige Juden auf ihn lauerten, sandte ich ihn sofort zu dir und befahl auch den Klägern, vor dir zu sagen, was gegen ihn vorliegt. Lebe wohl. Die Soldaten nahmen wie befohlen Paulus und führten ihn bei Nacht nach Antipatris, und am nächsten Tag ließen sie die Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Burg zurück. Als die Reiter nach Caesarea kamen, übergaben sie den Brief dem Statthalter und stellten ihm auch Paulus vor. Als der den Brief gelesen hatte, fragte er, aus welchem Land er sei, und als er erfuhr, dass er aus Zilizien sei, sagte er, ich will dich verhören, wenn deine Verkläger auch da sind. Und er befahl, ihn im Palast des Herodes zu verwahren. Amen. Paulus hat seine Reise nach Jerusalem gemacht, obwohl er wusste, dass dort Trübsal und Fesseln warten. Er ging gebunden im Geist, wie er sagt. Und obwohl ihm alle Christen und Freunde davon abrieten, er beharrte darauf, und da sagten sie, ja, Gottes Wille geschehe. Sein Herr hatte ihm vorausgesagt, dass er in seinem Dienst leiden wird. Nebenbei gesagt, das ist der auch ein Wort aus den Seligpreisungen. Man leidet, glückselig die um seines Namens willen leiden. Ja, Paulus betrachtet es sogar als Ehre, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Er schreibt es auch den Philippern. Die haben das auch als Ehre betrachtet. Und die Apostel in Apostelgeschichte 5 empfanden es auch als Ehre, wegen ihm geschlagen zu werden. Ja, warum als Ehre? Ja, weil Jesus Christus völlig unschuldig für den Paulus in den Tod und in Gottes Gericht gegangen ist. Paulus war zwar der heilige Paulus und der heilige Apostel, aber er war durchaus nicht unschuldig. Er hat neben seinen allgemeinen Sünden die Christen und damit Christus direkt verfolgt, bis auf den Tod. Aber er war durch seinen Herrn Jesus Christus gerechtfertigt und geheiligt worden. Der hat Paulus Sünden auf sich genommen und ist dafür, also für alle seine Sünden, gestorben. Ist für ihn ins verdiente Gericht gegangen. Und er ist für ihn auferstanden, um ihn zum Glauben zu rufen und ihm seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit zu geben, zu schenken. Es ist der heilsame Tausch des Evangeliums. Er gibt all sein Gutes, all seine Reinheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit und nimmt dafür unsere Unreinheit, unsere Sünden entgegen. Das ist der gute Tausch, das ist Evangelium. Und es ist damit noch nicht zu Ende. Der Herr Jesus ist auch eben auferstanden, um ihn zum Glauben zu rufen. Das tut er. Er ist auch auferstanden, um sein Lehrer, unser Lehrer zu sein und Herr, König und Fürsprecher. Römer 8, 34 sagt, wer will verdammen? Christus ist es, der ja gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und der für uns eintritt. Gut. Der Dienst des Herrn darf nicht aufhören. Er ist ja der einzige Priester, auf den Gott in der Sache hört. Und er ist ein guter Priester. Und Gott hört immer auf ihn. Kann man nicht von allen Priestern sagen. Der heilige Apostel schreibt am Ende seines Lebens in 1. Timotheus 1,15, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Er schreibt nicht, dass er der Größte war. Er schreibt, bin, das ist Gegenwart. Er hat einen Einblick in sein Inneres. Er sieht, wie es in seinem Inneren zugeht, den Tumult in seinem Herzen. Er merkt, dass er an für sich, ja, ist der Geheiligte, der heilige Apostel, aber ist von seinem Fleisch her, von seinem natürlichen Wesen immer noch ein Feind Gottes. Ja, er liebt seinen Herrn, will ihm folgen. Und dann geht's im Herzen so zu. Und dann geht's auch zum Mund raus, wenn er ihn nicht unter Kontrolle hat. Und wenn er sich nicht unter Kontrolle hat, dann macht er auch Falsches. Ja, das geht so zu. Auch bei Paulus. Und natürlich, wenn bei ihm schon, dann auch bei uns. Paulus braucht ständig den Vermittlungsdienst, den Reinigungsdienst seines Herrn. Er braucht diesen Gottesdienst und wir nicht weniger. Jetzt ist er im Gefängnis. Ihr seht es auf dem Bild. Das ist die Burg auf der rechten Seite, die Antonia. Benannt nach Marcus Anton, dem Feldherrn und beinahe Nachfolger von Julius Caesar. Ja, er ist zerschunden von den Schlägen, die der Mob ihm zugefügt hat. Der ist von den Römern aus der Gewalt dieses Mobs herausgerissen worden und eingesperrt worden. Und sie wollten ihn auch noch schlagen, also schwer mit Peitschen. Aber da beruft sich der Paulus auf seine römische Staatsbürgerschaft. Und er wird nicht freigelassen, sondern er wird nicht ausgepeitscht. Ja, jetzt ist er im Gefängnis. Und wo ist sein Herr? Ja, der hat ihm vorige Nacht gesagt, dass Paulus auch in Rom sein Evangelium verkünden muss. Auch vor die Herrschaften, also vor der Regierung. Und Paulus ist jetzt beruhigt. Das reicht ihm. Er sieht seinen Herrn nicht, aber seine Zusage reicht ihm. Denn es bedeutet, dass der Herr, der über Himmel und Erde ist und alle Gewalt hat, ihn so behüten muss, dass es zu seinem ewigen Heil dienen muss. Ja, alles, was der Herr Jesus getan hat und tut und tun wird, tut er für alle Heiligen und damit auch für uns. Denn Christen werden im Neuen Testament Heilige genannt. Wir sehen nicht, was er alles für uns tut. Und doch, wir lesen es in seinem Wort und sehen es zwischen den Zeilen unseres Lebens. In diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, da kommt weder Gott noch der Herr Jesus vor. Dieser Abschnitt und davor und danach, das gleicht eher seinem actionreichen Indiana Jones Film. Mehr dem als der Heiligen Schrift. Wir sehen den Herrn über Himmel und Erde, der Paulus bewahrt, nicht. Paulus sieht ihn auch nicht. Aber wir sehen, weil wir die Bibel kennen, wir sehen diesen Herrn davor und danach, und zwar sehr deutlich. Er hat sein Wort davor gegeben, das weiß auch Paulus, deswegen ist er jetzt auch ruhig, und dieser Herr führt das Wort auch aus. Und das ist das Gute an Gottes Wort. Gott sagt nicht nur irgendetwas, und dann, ja, macht was damit. Er führt sein Wort definitiv aus. Sei es gut oder sei es böse. Also, gemeint ist für uns. Jetzt, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Also, dass Gott sein Wort ausführt, das gilt auch für uns. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir erleben nicht immer Gottes wunderbare Stärke und sein Trost und seine Fügung und sein, was weiß ich, was alles. Wir haben nicht immer das gute Gefühl, ja, jetzt ist alles gut. Nein, wir leben im Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen und wir vertrauen darauf, dass er sein Wort durchaus ausführt. Er hat's gesagt, er wird es tun. Und das gilt dann auch für uns. Gut, manche picken sich aus seinem Wort sozusagen die himmlischen Zusagen wie Rosinen aus dem Kuchen. Sein Gesetz und seine Befehle ignorieren sie. Ja, die Sünde im Herzen kann ganz schön scheinheilig sein. Rosinenpickerisch. Paulus kann hier gar nichts tun, außer sich an das Wort seines Herrn zu klammern, das der ihm bei seiner Berufung oder Bekehrung gesagt hat und das er ihm letzte Nacht wieder gesagt hat: Du wirst mein Evangelium in Rom verkünden. Zur Action in diesem Text. Zum Geschehen. 40 Männer verschwören sich, Paulus umzubringen. Sie gehören zu den Zeloten, den das heißt übersetzt Eiferer. Simon der Apostel Jesu wurde auch mit Beinamen Zelot genannt, Eiferer. Eifer ist an für sich nicht schlecht. Gott bezeichnet sich selbst im Nachsatz zum zweiten Gebot als Zeloten, als eifriger oder eifernder Gott. Und auch die Gläubigen sollen sich eifriger zeigen in guten Werken, befiehlt Gott in Titus 3,8. Es kommt immer auf den Eifer drauf an, das heißt, wofür und wie man eifert. Ja, die 40 eifrigen Männer wollen Paulus umbringen. Sie haben einen Plan und sagen der Kirchenführung, was sie da tun soll. Und die Kirchenführung macht mit. Also sie sollen den Paulus wieder vorladen und auf dem Weg, wenn die Soldaten den Paulus bringen, dann überfallen sie 40 Mann stark mit Dolchen diese Truppe und bringen Paulus um. Dass sie selbst wahrscheinlich einige Männer verlieren werden oder dass die römischen Legionäre das Leben verlieren. Na und? Das ist Eifer. Und die Kirchenführung macht mit. Ja, die nehmen das in Kauf. Und diese 40 Eiferer, die sind so eifrig, dass sie fasten und schwören, dass sie nicht aufhören mit dem Fasten, bis sie Paulus umgebracht haben. Ja, okay, sie sind wohl verhungert, denn sie konnten ihr Gelübde nicht erfüllen. Selber Schuld. Man soll sich nicht an Falsches binden, soll kein falsches Gelübde schwören. Wir erfahren hier auch, dass Paulus Verwandtschaft in Jerusalem hatte. Sein Neffe berichtet ihm davon. Also das ist jetzt verwunderlich. Der Neffe muss denn doch gut in den jüdischen Kreisen, er war natürlich Jude, aber er muss gut in diesen engeren jüdischen Kreisen drin gewesen sein, vernetzt sein. Wahrscheinlich war er ein Pharisäer, wie Paulus das früher auch war. Aber er hört von der Verschwörung und warnt den Paulus. Dass er ins Gefängnis hineinkommt als Jude, das ist nicht verwunderlich. Dass damals wurde man als Gefangener nicht recht verpflegt. Also gefangen ja, aber Verpflegung und Fürsorge nein. Anfang oder nach 2002, da gab es einen Bericht von Christen in der Not, von koptischen Christen, die in Ägypten, in Nordägypten ins Gefängnis gesteckt wurden. Sie aber waren aus dem Süden und die Familien waren nicht fähig, sie zu versorgen. Und da hat Christen in der Not Europa aufgerufen, ihn mit Hygieneartikeln, Geld und Decken zu helfen. Ja, die Angehörigen konnten es schwer tun. Vom Oberst kennen wir seinen Namen. In Jerusalem war die 10. Legion stationiert, und zwar seit Pompeius Magnus dort dieses Gebiet im Prinzip besetzt hat. Und ihre Soldaten waren mehrheitlich aus dem Gebiet von Österreich und Bayern rekrutiert worden. Stammlager war Carnuntum, etwas östlich von Wien. Der Oberst hat sich die römische Staatsbürgerschaft teuer erkauft. Ohne diese Staatsbürgerschaft wäre er nicht Tribun von 1000 Mann geworden, also nicht Oberst in der regulären römischen Armee. Es war schon was wert, diese Staatsbürgerschaft zu besitzen. Ja, ein österreichischer Pass ist auf dem Schwarzmarkt viel wert. Und es ist bekannt, dass manche EU-Staaten ihre Staatsbürgerschaften bis zu um die 100.000 Euro verkaufen. Und wir sollten an für sich dankbar sein, wenn wir Staatsbürger sind. Das bringt uns rechtlich und sozial sehr, sehr viel. Allerdings sollten wir noch dankbarer sein für die himmlische Staatsbürgerschaft, die der Herr Jesus uns sehr teuer erkauft hat. Mitglied seiner Gemeinde zu sein, bringt jetzt schon Gottesdienste, also seine Dienste, und letztendlich den Himmel auf Erden. Dem Paulus nützt es sehr, dass er römischer Staatsbürger war. Der Oberst hat ihn zwar schon zweimal gerettet, obwohl er nicht wusste, dass er Römer war, aber jetzt bemüht sich der Oberst noch viel mehr. Ein starkes Truppenkontingent muss Paulus nachts nach Caesarea zum Statthalter bringen. Und sie tun das. Und er schreibt natürlich einen Brief an den Statthalter. Jetzt wieder, wo ist Gott dabei? Paulus wird einfach mitgeschleift. Er kann absolut nichts tun. Und Gott handelt hier zwischen den Zeilen durch die Obrigkeit, seine Dienerin, zum Guten. Deshalb gibt er in 1. Timotheus 2 auch den Befehl zu beten, dass nicht nur etliche von der Regierung zum Glauben kommen und gerettet werden, sondern dass sie auch erhalten bleibt, um dem Chaos zu wehren. Römer 13. Der Statthalter Felix war nicht so ein guter Mann. Er war ein freigelassener Sklave von Caesar Claudius. Und der hat ihm diese Stellung verschafft. Und als Freigelassener war er absolut loyal gegenüber seinem ehemaligen Besitzer. Er war nicht loyal gegenüber dem Staat. Nur seinem Ex-Besitzer. Dem war er loyal. Der römische Historiker Tacitus schreibt über Felix, dass er ein Mann war mit sklavischer Gesinnung und dem Gebaren, dem Auftritt eines Königs. Und den Paulus, den hört er an und will dann, wartet, bis er Bestechungsgeld von ihm kriegt. Ja, er war nicht so gut. Er war von 52 bis 60 Statthalter in Caesarea. Und musste 60 fliehen vor seiner Korruption. Und er ist geflohen. Das ist das, was die, so viel zu den menschlichen Akteuren hier, die Apostelgeschichte zeigt generell, wie Gott alles unter Kontrolle hat und sein Reich baut. Und speziell zeigt er das auch hier. Auch wenn wir sein Wirken und er nur zwischen den Zeilen sichtbar ist. Aber es gefällt ihm, durch die Staatsmacht Paulus zu retten, ihn nach Rom zu bringen, wo er das Evangelium relativ frei verkünden kann, auch vor den Vertretern der Staatsmacht. Ich komme zum Schluss. Gott gefällt es auch heute, uns durch unsere Regierungen zu segnen. Das können wir leicht aus den Augen verlieren, wenn wir auf manche Regierungsvertreter und Verordnungen sehen. Das dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, damit wir den Herrn nicht aus den Augen verlieren. Und Staatsbürger sein ist gut, das bringt Rechte und Pflichten. Aber was darüber gestellt ist, was noch wichtiger ist, Himmelsbürger zu sein, ist weit besser. Es bringt uns den überragenden Dienst des Herrschers über Himmel und Erde und einige gute Pflichten. Denn er ist gut und er tut gut. Himmelsbürger sollen eifrig sein, Zeloten, in guten Werken. Titus 3,8. Und da steht nicht zwischen den Zeilen der Heiligen Schrift, sondern in ihren Zeilen. Und bitte vergesst nicht, was ich am Anfang vom Evangelium gesagt habe, vom Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.